Hast du gewusst, dass eine Honigbiene ca. 75.000 Kilometer fliegen muss, um einen Kilo Honig produzieren zu können? Mit diesem Food Fact begrüße ich dich zur ersten Folge von Food Fact Stories. Mein Name ist Magdalena und mit diesem Podcast möchte ich dir einen Blick hinter die Kulissen der Lebensmittelherstellung bieten. Expertinnen und Experten aus der Lebensmittelbranche erklären dir zu jeder Folge ein Lebensmittel im Detail. Das alles unter dem Motto From Farm to Fork. Dabei werden Themen wie die Lebensmittelproduktion, aktuelle Food Trends und die Regionalität und Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft behandelt. Und somit kannst du am Ende jeder Folge die Qualität eines Produktes besser bewerten und vielleicht schon bei deinem nächsten Lebensmitteleinkauf eine bewusstere Kaufentscheidung treffen. In der ersten Folge des Podcasts geht es um das flüssige Gold. Und zwar geht es um Honig und perfekterweise habe ich hier vor mir sitzen einen Imker, nämlich den Michael Stiefmüller. Hallo Michi.
Hallo Magda.
Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Freut mich, dass du hier bist. Magst du dich vielleicht kurz vorstellen?
Ja, gerne. Mein Name ist Michael Stiefmüller. Ich komme aus Oberndorf bei Schwanenstadt und bin selbstständiger Unternehmer im Bereich Finanzcontrolling und bin nebenbei gerne draußen. Und da habe ich das Imkern entdeckt und habe jetzt eine Bio-Imkerei mit 40 Völkern aufgebaut, die auf aktuell 3 Standorte in der Umgebung steht.
Also hast du es zu deiner Leidenschaft sozusagen gemacht?
Genau, ja. Es ist ein Hobby von mir und die Bienen faszinieren mich und deswegen mache ich das gerne.
Sehr schön. Am Anfang gleich mal die Frage, was ist eigentlich Honig genau?
Ja, das ist eine sehr einfache Frage, die man sehr komplex erklären kann. Aber einfach gesagt, ist ein natursüßer Stoff. Das sind Pflanzenextrakte aus verschiedener Zusammensetzung, aus verschiedener Herkunft. Wenn man das etwas genauer betrachtet, dann ist der Ursprung der Siebröhrensaft aus den Pflanzen, der von den Pflanzen abgesondert wird. Und die Pflanzen locken mit dem Siebröhrensaft die Bienen zur Bestäubung. Und der Siebröhrensaft ist zuckerhaltig. Und durch die Photosynthese der Pflanze, sozusagen mit Kohlendioxid, mit Wasser und der Sonnenenergie durch das Chlorophyll, entsteht dann Traubenzucker und Wasser und der Traubenzucker ist das Lebenselixier der Pflanzen und dieser überschüssige Siebröhrensaft, den geben die Pflanzen ab und dadurch können sich die Bienen den holen und die Reifung von dem Siebröhrensaft, der sozusagen auch der Nektar ist, der wird dann mit Enzymen im Bienenstock angereichert und dadurch kommt es zu einer Aufspaltung der Moleküle, also von Saccharose, also das ist Mehrfachzucker, in Einfachzucker, Glucose, das ist dann Traubenzucker und Fructose entsteht dann mit Fruchtzucker und die Kombination wird dann im Stock Wasser getrocknet, also da wird der Wassergehalt gesenkt von ca. 70% auf 20%. Damit wird es beim fertigen Honig, die Gärung unterbunden und der Honig wird dann in die Zellen eingelagert und mit einer ganz dünnen Wachsschicht in den Waben überzogen, wenn er ganz reif ist, der Honig.
Also eigentlich ein ziemlich hochkomplexer Prozess und ohne die Bienen würde es wahrscheinlich nicht gehen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn man sich jetzt nicht auskennt, der Unterschied zwischen Blüten- und Waldhonig. Sind da die Bienen so dressiert, dass sie nur zu den Blüten oder nur in den Wald fliegen dürfen oder... Wie kann man das feststellen als Imker?
Da gibt es jetzt keine Wegweiser, wo man sagt, bitte zum Blütenhonig und bitte zum Waldhonig. Das ist vorrangig ein Thema der Saison, also beim Start im Frühjahr blüht die Wiese, blühen die Felder und durch das geben die Pflanzen auch den Nektar ab. Das wird dann zum Blütenhonig und die Farbe des Blütenhonigs ist eher weiß bis dunkelgelb. Und der Geschmack ist eher blumig mild und intensiv aromatisch. Und das Bienenvolk braucht auch den Nektar, also den Blütenhonig, zum Start und zur Entwicklung des Volkes selber. Also wenn die Blütentracht, das ist das Nahrungsangebot der Bienen, im Frühjahr sehr schlecht ist oder wenn es eine schlechte Witterung gibt, wo die Bienen nicht ausfliegen können, längere Zeit, dann entwickelt sich auch das Bienenvolk sehr schlecht. Das heißt, das baut sich nicht auf. Und der Waldhonig, da funktioniert das anders. Da holen sich nicht die Bienen aus dem Wald die Blüte, das was so geglaubt wird, beim Blühen des Waldes, sondern funktioniert das so, dass ganz kleine Baumläuse, so Lekanien und Lachniden heißen die, die stechen die Zweige von den Bäumen, also speziell Nadelbäume wie Fichten oder Tannen an und saugen dann aus den Leitungsbahnen mit ihren Saugrüsseln Zucker und Nährstoffe heraus, die sie dann im Körper selber verdauen und diese zuckerhaltigen Ausscheidungen holen sich dann die Bienen von den Läusen und transportieren das dann in den eigenen Bienenstock. Und das Ergebnis ist, dass der Waldhonig dann wesentlich dunkler ist. Und das ist das Ergebnis aus einer speziellen Oxidation von dem Honigtau. Also Honigtau ist das, was die Läuse ausscheiden, zum braunen Fichtenhonig und zum schwarzen Tannenhonig. Und deswegen ist der Waldhonig so dunkel.
Auch wenn man sich sozusagen nur als Laie mit Honig beschäftigt, dann merkt man relativ schnell, es gibt ja auch den Creme-Honig. Ist das eine eigene Sorte auch oder wie wird der hergestellt?
Ja, beim Creme-Honig ist es so, das ist das Ausgangsprodukt ein naturbelassener Honig. Der hat einen hohen Traubenzuckeranteil und einen niedrigen Wassergehalt. Das wäre eine gute Basis dafür. Also das heißt, der hohe Traubenzuckeranteil spricht eher für einen blütenlastigen Honig, wo dann in einem Gefäß die groben Kristalle im Honig durch das Rühren zerstoßen werden. Dadurch kriegt der Honig so eine cremige Form, wobei den besten Cremehonig macht man, wenn man den mehrere Tage in einem kühlen, trockenen Raum immer wieder anrührt, immer wieder neu einrührt. Durch das bekommt dann der Cremehonig seine weißliche, feine, zähe Struktur und kann dann eigentlich nicht mehr vom Brot tropfen.
Also genauso, wie man sich als Konsumentin oder als Konsument vorstellt. Jetzt stellt sich für mich persönlich die Frage und ich denke auch für euch da draußen, wenn ich jetzt im Supermarkt stehe, wie kann ich den hochwertigen Honig zum Beispiel aus Österreich oder aus der Region überhaupt erkennen anhand der Etikette? Gibt es da irgendwelche Indikatoren?
Ja, Magda, du sprichst das schon. Ganz wichtig ist, wenn man im Lebensmittelregal, also vor dem Lebensmittelregal steht, dass man einfach auf das Etikett schaut. Da ist wichtig, jedes richtig beschriftete Honigprodukt, also wo Honig drin ist, muss natürlich eine Sachbezeichnung anführen. Also die Sachbezeichnung kann heißen naturbelassener Honig, Blütenhonig oder Waldhonig oder auch beispielsweise Honig aus dem Hausruckviertel. Was nicht draufstehen sollte für den Genuss, also dass man es aufs Brot tut, ist, wo dabei steht, nur zum Kochen oder zum Backen, das ist dann Backhonig. Der kann oft einen fremden Geschmack oder Geruch aufweisen oder vielleicht sogar eine Gärung schon vorausgegangen sein oder leicht überhitzt worden sein in der Vergangenheit. Also das wäre eher ein Honig, den man jetzt nicht sich aufs Brot oder in den Tee geben sollte, sondern eher wirklich zum Backen verwenden. Dann ist natürlich auch entscheidend, woher kommt der Honig. Deswegen muss ja das Ursprungsland immer angegeben werden. Also wenn da irgendwas in Mischung steht, Mischung aus EU-Ländern und Nicht-EU-Ländern, dann kann er von überall herkommen. Man weiß natürlich die Zusammensetzung nicht. Wenn man jetzt wirklich hochqualitativen Honig aus Österreich haben will, dann wird da wahrscheinlich sehr wenig Österreich drin sein. Da sollte man eher lieber auf die Regionalität schauen und beim Imker ums Eck kaufen, weil da komme ich schon zum nächsten Punkt. Es muss natürlich auch der Name und die Anschrift des lebensmittelrechtlichen Verantwortlichen auf dem Produkt da aufgetragen sein. Also das muss oben stehen. Und wenn man jetzt dann wirklich einen hochwertigsten Honig haben will, dann muss man schauen, ob eine Bio-Kennzeichnung drauf ist. Und das ist einfach das grüne Logo mit den Sternen, wo der Kontrollstellencode von der Bio-Kontrollstelle auch draufsteht und natürlich der Ort der Erzeugung, wo der Honig herkommt.
Also Ich habe natürlich im Vorhinein schon ein bisschen recherchiert und auch im Supermarkt natürlich Augenmerk darauf gelegt. Und tatsächlich ist es gar nicht so einfach, wirklich Honig aus Österreich zu bekommen, beziehungsweise aus EU-Ländern. Und ich habe auch mal so eine Reportage gesehen, wo eigentlich in 90% von dem Honig, wo die Konsumenten geglaubt haben, das muss jetzt ein hochwertiger Honig sein aus Österreich oder aus Deutschland, da waren dann tatsächlich Spuren von chinesischem oder südamerikanischem Honig drin. Also da ist wirklich die Verantwortung auch in gewisser Weise beim Konsumenten, dass er sich da informiert.
Genau so ist es. Also wichtig ist, dass man das interpretieren kann, was am Etikett oben steht.
Und deswegen machen wir auch diesen Podcast.
Ja, freut mich.
Wenn ich dann den Honig gekauft habe, kann ich dann im Nachhinein aufgrund von dem Aussehen oder vom Geschmack noch hochwertigen Honig erkennen? Geht das überhaupt?
Ja, das ist eher schwierig, weil wirklich hochwertigen Honig zu erkennen, da braucht man ein Labor, wo man genau verschiedenen Verfahren dann die Qualität des Honigs feststellt und analysiert. Grundsätzlich kann man aber sagen, also wenn man von der Optik her betrachtet den Honig, wenn an der Oberfläche noch eine Schaumschicht ist oder Wachsteilchen, dann ist er wahrscheinlich nicht ordentlich abgeschöpft worden. Dann ist jetzt das nicht unbedingt schlecht, aber auch nicht ganz ordentlich gemacht. Und wenn er jetzt sehr flüssig ist, wenn man das Glas einfach kurz einmal auf die Seite legt und er ist sehr flüssig, dann kann das sein, dass er einen zu hohen Wassergehalt hat, also manchmal sogar über 20%. Das natürlich das sehr flüssig macht, beziehungsweise kann das auch heißen, dass die Lagerbedingungen nicht ganz optimal waren, dass er zu warm gelagert ist. Das kann dann auch sein, dass der sogenannte HMF-Wert dann ansteigt und dann der Honig eher ein karamellisiertes Aroma hat, dann beim Verkosten auch. Und das haben wir eben schon beim Geschmack, ist halt natürlich ein ursprünglicher Geschmack vom Honig zum Erkennen sein, wo man keine Fremdgeschmäcker herauskennt. Und vom Geruch her ist ganz wichtig, wenn man es erst einmal nach längerem aufschraubt, dann soll es auch keinen so gärigen Geruch haben, wo es vielleicht im Honig durch Luft- oder Wassereinschluss schon zu einer Gärung gekommen ist.
Also ich habe mal gehört, dass wenn Honig kristallisiert, dass das ein Qualitätsindikator ist. Stimmt das?
Das würde ich grundsätzlich einmal nicht ganz so sehen, weil das sehr stark abhängt vom Traubenzuckeranteil im Honig und vom Pollenanteil. Je mehr, also je höher der Traubenzuckeranteil ist, das ist das Glukose, desto schneller wird der Honig vermutlich kristallisieren. Das ist bei Raps- oder Sonnenblumenhonig relativ schnell. Das ist auch, also generell eher Blütenhonig kristallisiert schneller als der Waldhonig, wo es sehr lange dauert, ist eben bei Kastanienhonig, Waldfichten, Tannenhonig, der wird lange flüssig bleiben und dann auch irgendwann einmal kristallisiert. Also ein definitives Qualitätsmerkmal würde ich da jetzt nicht sehen in der Kristallisation.
Interessant. Michi, welche Vorteile hat es jetzt, wenn man Honig aus der Region kauft? Gibt es da überhaupt Vorteile?
Ja, ich hoffe, es gibt Vorteile. grundsätzlich würde ich mal sagen, man bekommt natürlich einen sehr guten Honig. Und wenn der Honig wirklich aus der Umgebung kommt, dann enthält er alle Pflanzenextrakte, mit denen man sich auch täglich umgibt. Und das ist natürlich besonders wertvoll für den Konsumenten, der ums Eck wohnt. Man trägt natürlich, wenn man beim Imker direkt einkauft, auch zum Bestand, also zum Erhalt von den Bienenvölkern, vielleicht auch zur Erweiterung von den Bienenvölkern in der Umgebung bei. Und man kann sich natürlich auch mit dem Imker jahreszeitlich gesehen zu aktuellen Themen dann auch unterhalten. Das hat dann auch immer einen Mehrwert. Ich schreibe zum Beispiel auf Facebook immer wieder Berichte zu aktuellen Geschehen am Bienenstand, was mache ich gerade, was machen die Bienen gerade und wie geht es ihnen. Und ja, und manchmal ist es vielleicht auch so, dass der Honig beim Imker günstiger ist, als wie man in einem Lebensmittelladen kauft. Die müssen natürlich auch eine gewisse Marge draufschlagen. Und vielleicht ist das eine Win-Win-Situation, wenn der Konsument direkt beim Imker dann kauft.
Also das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass das eine Win-Win-Situation ist. Gerade wie du das betreibst mit Facebook-Seite und du redest ja auch mit allen und erzählst immer ganz freudig von deiner Leidenschaft eben. Und da ist mir auch natürlich aufgefallen, dass du auf deiner Facebook-Seite schreibst, dass du unter Anführungszeichen vergoldeten Honig jetzt hast. Was bedeutet denn das?
Also Honig hat ja grundsätzlich einen goldenen Schimmer. Das ist aber damit nicht gemeint, sondern ich habe die Qualität gemeint am Ende des Tages von meiner letzten Honigernte, also von meiner ersten Honigernte mit so vielen Bienenvölkern. Und da wollte ich die Qualität auch wirklich definitiv wissen, was habe ich da geerntet aus dem Bienenstock, und habe Proben von jeder Charge vom Honig ins Labor geschickt und habe das analysieren lassen. Die Qualitätskriterien sind erfüllt worden. Und was mich besonders freut, sie sind sogar übererfüllt worden, weil da gibt es Sollmarken im Labor, was einen lebensmittelrechtlich guten Honig ausmacht. Und da habe ich die Qualitätsauszeichnung in Gold erhalten, was die höchste Qualitätsstufe für österreichischen Honig dann ist im Endeffekt.
Sehr schön, also Gratulation dazu.
Ja, danke.
Also ich denke mir, wenn man da so viel Arbeit hat und dann am Ende des Tages auch wirklich die Bestätigung schwarz auf weiß hat, dann ist das nochmal das Tüpfchen am i.
Ja, das freut mich sehr. Also ich habe damit nicht gerechnet und umso mehr hat es mich überrascht und habe natürlich dann gleich auf Facebook auch gepostet.
Der Honig ist ja jetzt das bekannteste Produkt, was uns die Bienen liefern. Gibt es jetzt auch noch andere Produkte eben aus der Imkerei?
Ja genau, Magda, also die Bienen haben nicht nur Honig auf Lager, sondern auch beispielsweise Wachs. Wachs können sie aus Wachsdrüsen produzieren. Also zum Vergleich, um 60 Gramm Wachs zu produzieren, brauchen die Bienen 1 Kilo Honig als Baumaterial. Deswegen ist auch Wachs sehr wertvoll in der Form, in der es die Bienen machen. Und ja, die typischen Produkte sind natürlich Kerzen, werden in Cremen oft für Lippenstifte als Konsistenz verwendet oder Wachswickel oder Polituren für alte Möbel. Also da gibt es verschiedene Anwendungsgebiete. Dann haben sie natürlich auch Blütenpollen oder Perga. Perga ist das Bienenbrot. Also generell ist der Pollen die wichtigste Eiweißversorgung für die Bienenbrut und für die Entwicklung der Jungbienen. Die Bienen sollen ja Drüsen entwickeln und Futtersaft, Enzyme und Wachs produzieren. Deswegen ist es wichtig, dass die in einer Brutzeit und einer Jugendzeit, wenn man das so will, sehr gut mit Pollen versorgt werden. Man kennt die Pollen natürlich von den Bienen oder vielleicht von Fotos. Das sind immer die Bäckchen, die auf die Hinterbeine hängen, die meist so gelblich sind, können aber auch andere Farben haben. Die Flugbienen bringen den Pollen in den Stock und werden dann von den Stockbienen weiterverarbeitet, indem sie eine Art Milchsäuregärung einleiten. Damit ist der Pollen dann lagerfähig und ich ernte dann den Pollen als Perga, also das ist das Bienenbrot, das ist der fermentierte Pollen, der mit einer leichten Propolis-Schicht überzogen ist. Den kann man dann aus den Waben extrahieren und dann in Gläser abfüllen, wenn er rein ist.
Musst du dann aus jeder einzelnen Wabe das extrahieren?
Ja, genau, das wäre sehr mühsam, aber in dem Fall ist es nicht so, sondern da gibt es eine Maschine, wo man so Wabenstückchen oben reingibt und dann unten durch mehrere so Schrotterart läuft, also so ein Messer, und dadurch trennt sie das Wachs von dem Perga, von dem Bienenbrot, und das macht man in mehrere Durchgänge. Und dann hat man am Ende dann die Körner sozusagen, und das ist der Blütenpollen. Und der Blütenpollen ist eines von den vitaminreichsten pflanzlichen Rohstoffen überhaupt, mit viel Vitamin B, C, E, H, A und D. Und essentielle Aminosäuren sind da sehr dabei und viele ungesättigte Fettsäuren. Also alles, was gut ist, ist da in dem Bienenbrot enthalten.
Alles, was essentiell ist für den Menschen auch.
Genau. Also dann gibt es noch das Propolis, das was vielleicht auch bekannt ist. Propolis verwenden die Bienen das, den Bienenstock, wo irgendwelche Löcher sind oder Ritzen sind, dass das auskleiden. Und das hat eine sehr desinfizierende und konservierende Eigenschaft und ist das natürliche Antibiotikum der Bienen. Ja, es gibt dann noch zwei andere Spezialprodukte. Das eine ist Gelée Royale, das ist der Saft, mit dem die Königin gefüttert wird. Und das ist halt das Lebenselixier für ein besonders langes Leben gegenüber den normalen Arbeiterbienen. Und dann gibt es auch noch beispielsweise das Bienengift, das die Bienen in der Giftblase entwickeln und sammeln. Und wenn die Giftblase gefüllt ist, das ist am 15. Lebenstag, dann ist das automatisch auch der Tag, wo eine Biene, eine Jungbiene sozusagen, die Stockwache übernimmt. Weil dann ist sie voll bewaffnet.
Das ist ja interessant. Und das Gelée Royale, jetzt weiß ich auch, warum es jetzt Royal heißt, weil es einfach das Elixier für die Königin ist.
Genau so ist es, ja.
Immer wieder hört man ja dann vom großen Bienensterben in Europa. Ich denke, jeder von uns kennt das. In der Kindheit waren noch ganz viele Bienen und sie waren auch nervig und man musste immer aufpassen, dass man ja keine Biene steigt. Und jetzt ist ja, wenn man eine Biene sichtet, ist es ja schon fast eine Seltenheit. Welchen Gefahren sind die Bienen heutzutage ausgesetzt?
Ja, grundsätzlich würde ich mal sagen, die Biene, so wie wir sie kennen, die Honigbiene, die kann nicht aussterben, solange es Imker gibt. Es gibt aber natürlich viele Faktoren, die das Leben einer Honigbiene erschweren oder negativ beeinflussen. Das wären zum Beispiel Monokulturen in der Landwirtschaft oder Pflanzenschutzmittel. Es ist auch der Klimawandel. Ein Hauptfeind der Biene ist die Varroamilbe. Also wenn man keine Maßnahmen setzt, um die Varroamilbe zu bekämpfen, die permanent im Bienenstock vorhanden ist, dann wird das Bienenvolk am Ende des Winters mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr leben. Allerdings, wenn man das ein bisschen überspitzt formulieren darf, oft ist das Problem der Bienen nicht im Bienenstock, sondern steht manchmal dahinter.
Was bedeutet das?
Das heißt, wenn man als Imker zu viele Eingriffe ins Bienenvolk vornimmt oder unsachgemäß behandelt oder einfach Krankheiten in einem Frühstadium nicht erkennt, dann wird sich das Problem vergrößern, weiterentwickeln und dann wird es ein richtiges Problem. Und da ist auch ganz wichtig, dass zukünftig Imker sich fortbilden, also die Ausbildung der Imker ist sehr wichtig und auch, dass Imker untereinander sie austauschen. Es ist oft so, man glaubt, das, was früher gegolten hat, vor 30 Jahren in der Imkerei, muss noch Bestand haben und sollte auch weiterhin gelten. Das ist aber oft nicht so, weil sie die Umgebungsbedingungen rund um die Biene in den letzten Jahren sehr stark geändert haben.
Es liegt in gewisser Weise in der Verantwortung der Imker, dass es kein Bienensterben gibt, aber natürlich auch in der Verantwortung des Konsumenten, dass sie einen gescheiten Honig kaufen, auf Deutsch.
Genau, ja.
Du hast ja in deiner Produktpalette ausschließlich Bio-Honig. Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, wie schaffst du es, dass deine Bienen zu Bio-Bienen werden?
Ja, sie müssen jeden Tag um 6 Uhr in der Früh am Morgen Sport machen und nur biologische Sachen essen und dadurch werden sie irgendwann mal zu Biobienen. Nein, Scherz. Spaß beiseite. Also das funktioniert so, grundsätzlich muss man als Bioimker heimische Bienenrassen halten. Das sind Bienen, die schon Millionen bei uns leben, die an die Umgebung angepasst sind und widerstandsfähig und vital gegen Krankheiten sind. Wichtig ist auch, dass man bienenfreundliche Haltungspraktiken in der Imkerei umsetzt, also wo die Eingriffe ins Bienenvolk möglichst schonend und störungsfrei stattfinden, wo auch die Bienen sich in einer natürlichen Umgebung wiederfinden, also keine Plastikhäuschen, sondern Bienenstöcke mit Vollholz beispielsweise, dann soll man als Imker den geeigneten Standort finden für die Bienen, wo das Nektarangebot da ist, wo Pollen und Wasservorräte genügend vorhanden sind und wo auch biologisch erzeugte Pflanzen und Wildpflanzen in der Umgebung wachsen. Dann gibt es natürlich auch die Krankheitsvorsorge, wo man in erster Linie auf Vitalität und Selbstheilungskräfte der Bienen setzt und wenn es gar nicht anders geht, biologische und biotechnologische Maßnahmen setzt. Dann ist ganz wichtig auch, dass man einen biologischen Wachskreislauf hat, der rückstandsfrei ist. Das wird auch im Labor untersucht, weil in dem Wachs, das fettlöslich ist, können Stoffe enthalten sein, die jetzt der Gesundheit der Biene nicht unbedingt zuträglich sind. Wenn man jetzt sich überlegt, es wird auch der Honig in die Waben eingelagert und wenn das Wabenmaterial auch sauber und rückstandsfrei ist, dann wird auch der Honig entsprechend qualitativ hoch sein. Also dann hat man natürlich auch als Imker gewisse Hygienestandards von der Sauberkeit beim Honigschleudern beispielsweise, aber auch über Etikettierung oder Aufzeichnungspflichten bei Zukäufe zu achten. Also es gibt relativ viele Vorschriften, wie man einen Imkereibetrieb biologisch führt. Ich wollte das aber machen und sehe das als Herausforderung und deswegen macht es mir auch Spaß so.
Ganz zum Schluss interessiert uns auch noch natürlich, wie sieht jetzt so der Imkeralltag aus? Wie funktioniert die Honigerzeugung und wie funktioniert das vom Bienenstock bis ins Glas?
Okay, also das ist einmal eine gute Frage, weil für den Konsumenten ist das, glaube ich, ganz wichtig, dass er das weiß. Ich kann jetzt von meiner Imkerei sprechen. Also wie ich zuerst gerade gesagt, ich habe jetzt mit rückstandsfreiem Wachs, wo der Honig dann von den Bienen auch eingelagert wird. Dieses Wachs- und Wabenmaterial wird jährlich erneuert. Das klingt sehr einfach, ist aber mit viel Aufwand verbunden. Dann, wenn es jetzt Richtung Schleuderung geht, schaut man sich das Bienenvolk an und wird grundsätzlich nur den Honig entnehmen, der im Bienenvolk sowieso als Überschuss ist. Das heißt, man nimmt den Bienen nicht die Nahrungsgrundlage, mit der sie das Volk dann weiterentwickeln. Wenn man dann die Rämchen mit den vollen Waben vom Bienenstock entnommen hat, dann geht es Richtung Schleuderung. Und da muss man nur, da ist wichtig, dass man nur wirklich reifen Honig schleudert. Also das ist der Honig, der verdeckelt ist. Und da ist auch ganz wichtig, wo man schleudert. Der Raum sollte sauber und trocken sein, weil der Honig ist hygroskopisch, das heißt, er zieht Wasser oder beziehungsweise andere Fremdstoffe an. Und wenn der Honig natürlich einen gewissen Wassergehalt, also über 20% aus lebensmittelrechtlicher Sicht, übersteigt, dann ist die Haltbarkeit vom Honig schon sehr reduziert. Also dann ist er sicher nicht mehr 2 Jahre haltbar. Und das ist dann ein Problem. Dann kann es zu einer Gärung kommen. Das sollte man vermeiden, indem man in einem trockenen Raum die Waben schleudert. Dann verwende ich, wenn der Honig von der Schleuder dann rausrinnt, nur Siebe, also das ist ein Grobsieb und ein Feinsieb, wo die Wachsteilchen, die im Honig dann mitgeschleudert werden, teilweise schon im Vorhinein gesiebt werden. Es gibt bei mir keine technische Filtration. Es wird der Honig dann in Lagergefäßen circa 3 Tage gelagert und dann setzen sie Trübstoffe, das sind Schaumreste und kleine Wachsteilchen, feine Wachsteilchen, die durch das Sieb gegangen sind, setze ich dann an der Oberfläche ab und das kann dann abgeschöpft werden. Dann geht es Richtung Lagerung vom Honig. Bei jeder Charge ziehe ich eine Probe, die man dann in das Honiglabor schickt. Das ist in Linz in unserem Fall, wo dann eine Laboruntersuchung ansteht und da kann man dann sagen, ist der Honig, der geschleudert wird, wirklich reif und von höchster Qualität und für den Konsumenten auch sozusagen genießbar. Und wenn das so ist, dann wird der Honig chargenweise bei mir in Lagergefäßen luftdicht verschlossen, dunkel, kühl und trocken gelagert. Also wenn es dann in Richtung Abfüllung vom Honig in Gläser geht, dann ist der Honig meistens schon kristallisiert. Und das heißt, ich muss ihn ganz schonend auftauen und das mache ich sehr kontrolliert. Bei 35 Grad wird er dann verflüssigt und dann über eine Abfüllanlage in Gläser abgefüllt und dann zugeschraubt, etikettiert und dann hoffentlich verkauft.
Sehr schön. Also ich weiß nicht, wie es euch jetzt geht, aber ich habe jetzt schon einen richtigen Hunger auf ein leckeres Honigbrot und werde mir dann auf jeden Fall noch den Honig von Michi aufs Brot streichen. Ich danke dir recht herzlich fürs Interview, Michi. Das war die erste Folge von Food Fact Stories. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann folge mir einfach auf Facebook oder Instagram unter Food Fact Stories. Außerdem wird es in Zukunft einen Blog zu diesem Podcast geben, bei dem ich euch regelmäßig über die aktuellen Ereignisse in der Lebensmittelbranche auf dem Laufenden halte und zudem euch nochmal die Fakten der einzelnen Folgen zusammenfasse. Ein Danke, Danke, Danke an Bernhard Wolfgang Vogel und meinen Bruder Martin, die mir extra für diesen Podcast die Melodie komponiert haben. Und ganz zum Schluss noch ein kleiner Appell von mir. Wenn ihr einen Bekannten, eine Freundin habt, die in der Lebensmittelbranche tätig ist oder wenn ihr selbst Lebensmittel produziert oder eine gute Lebensmittelidee habt, dann schreibt mir einfach unter foodfactstories@gmail.com. Ich freue mich über neue Ideen und über neue Interviewpartner. Ganz zum Schluss noch, bitte, bitte, bitte kauft bei regionalen Lebensmittelanbietern. Gerade in Zeiten wie diesen brauchen die heimischen Landwirte und Landwirtinnen unsere Unterstützung. Tschüss und bis zum nächsten Mal.